Wie lebt man heilig in einer Welt voller Versuchungen? Und wie dient man in einer Gemeinde voller Unterschiedlichkeiten? Im 1. Korintherbrief, Kapitel 10 bis 12, führt Paulus uns durch zwei große Spannungsfelder des Glaubens: Heiligkeit in der Welt und Einheit im Leib Christi. Er zeigt, dass Versuchung real ist, aber Gott immer einen Ausweg schafft. Und jeder Christ bekommt Gaben. Nicht zur Selbstdarstellung, sondern zum Dienst und zur Erbauung der ganzen Gemeinde. Willkommen zu Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam und heute entdecken wir, wie Gott uns schützt, befähigt und zusammenführt, damit wir gemeinsam sein Werk sichtbar machen. 2025 gehen wir gemeinsam einmal komplett durch die Bibel, Tag für Tag ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Gott schenkt Bewahrung in der Versuchung und Gaben für den Dienst, damit wir heilig leben und gemeinsam wachsen. Ich kenne die Erfahrung gut, dass Versuchung oft ganz genau dann kommt, wenn man schwach, müde und gestresst ist. Doch ich habe auch erlebt, Gottes Auswege sind real. Ein Gedanke, ein Telefonat, ein Schritt aus der Situation. Und bei den Gaben, jeder Mensch hat etwas einzubringen. Keiner hat alles, aber gemeinsam haben wir mehr als genug. Heiliger Geist, bewahre uns, wenn Versuchung uns lockt, und zeige uns den Weg, den du uns geöffnet hast. Erinnere uns daran, dass wir ein Leib sind, und gib uns Freude daran, unsere Gabe treu einzusetzen. Amen. Und so öffnen wir wieder den 1. Korintherbrief, Kapitel 10, und lesen weiter. Das durch göttliche Gnadenerweise in der Wüste gesegnete und zur Rettung ins heilige Land berufene Israel. Ich will euch nämlich nicht in Unkenntnis darüber lassen, liebe Brüder, dass unsere Väter allesamt unter der Wolke gestanden haben und allesamt durch das Meer hindurchgezogen sind und sämtlich die Taufe auf Mose in der Wolke und im Meer empfangen, auch allesamt dieselbe geistliche Speise gegessen und sämtlich denselben geistlichen Trank getrunken haben. Sie tranken nämlich aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete, und dieser Fels war Christus. Trotzdem wurden sie, weil sie ihrer Fleischeslust willig dienten, verworfen, uns zum warnenden Beispiel. Doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste niedergestreckt worden. Diese Dinge aber sind zum warnenden Vorbild für uns geschehen, damit wir unsere Gelüste nicht auf Böses richten, wie jene sich haben gelüsten lassen. Werdet auch keine Götzendiener, wie manche von jenen. Es steht ja geschrieben, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand wieder auf, um sich zu belustigen. Wir wollen auch keine Unzucht treiben, wie manche von jenen es getan haben, sind doch von ihnen an einem einzigen Tage 23.000 gefallen. Wir wollen auch den Herrn nicht versuchen, wie manche von ihnen es getan haben, und dafür von den Schlangen umgebracht worden sind. Murret auch nicht, wie manche von ihnen getan und dafür den Tod durch den Verderber erlitten haben. Dies alles ist jenen aber vorbildlicherweise widerfahren und ist niedergeschrieben worden zur Warnung für uns, denen das Ende der Weltzeiten nahe bevorsteht. Wer daher festzustehen meint, der sehe wohl zu, dass er nicht falle. Es hat euch noch keine andere als menschliche Versuchung betroffen. Und Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen hinaus versucht werdet, sondern wird zugleich mit der Versuchung auch einen solchen Ausgang schaffen, dass ihr sie bestehen könnt. Teilnahme am Götzendienst und an Opfermahlzeiten ist mit der Feier des christlichen Abendmahls unvereinbar und deshalb zu meiden. Darum, meine Geliebten, fliehet vor dem Götzendienst. Ich rede ja doch zu euch als zu verständigen Leuten. Urteilt selbst über das, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Sehet das irdische Israel an. Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in engster Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Was behaupte ich nun damit? Dass das Götzenopferfleisch etwas sei? Oder dass ein Götze etwas sei? Nein, wohl aber, dass die Heiden die Opfer, die sie darbringen, dämonischen Wesen und nicht Gott darbringen. Ich will aber nicht, dass ihr in Verbindung mit den Dämonen tretet. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn und den Kelch der Dämonen trinken. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen Gäste sein. Oder wollen wir den Herrn zu Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Wann ist der Genuss von Götzenopferfleisch unbedenklich? Beschränkung der christlichen Freiheit durch Rücksicht auf die Bruderliebe. Alles ist erlaubt. Ja, aber nicht alles ist zuträglich. Alles ist erlaubt. Ja, aber nicht alles erbaut. Niemand sei auf seinen eigenen Vorteil bedacht, sondern auf die Förderung des anderen. Alles, was auf dem Fleischmarkt zum Verkauf steht, das esset, ohne um des Gewissens willen Nachforschungen anzustellen. Denn dem Herrn gehört die Erde und alle ihre Fülle. Wenn einer von den Ungläubigen euch zu Gast einlädt und ihr hingehen wollt, so esset alles, was man euch vorsetzt, ohne um des Gewissens willen Nachforschungen anzustellen. Wenn aber jemand euch sagt, dies ist Opferfleisch, so esset nicht davon mit Rücksicht auf den, der euch darauf hingewiesen hat und um dessen Gewissens willen. Ich meine damit jedoch nicht euer eigenes Gewissen, sondern das des anderen. Denn warum soll ich meine Freiheit von dem Gewissen eines anderen richten lassen? Wenn ich für meine Person etwas mit Danksagung genieße, warum soll ich mich da bezüglich dessen, wofür ich ein Dankgebet spreche, schmähen lassen? Abschließende Mahnungen zu allezeit rechtem Christenwandel. Nun, mögt ihr essen oder trinken oder sonst etwas tun, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Gebt weder den Juden, noch den Griechen, noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß. Wie auch ich allen in jeder Hinsicht zu gefallen lebe, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. Nehmt mich zum Vorbild, gleich wie ich meinerseits dem Vorbild Christi nachfolge. Ich erkenne es aber lobend bei euch an, dass ihr in allen Beziehungen meiner eingedenkt seid und an den Überlieferungen festhaltet, wie ich sie euch mitgeteilt habe. Ich möchte euch aber zu bedenken geben, dass das Haupt jedes Mannes Christus ist, das Haupt der Frau aber ist der Mann und das Haupt Christi ist Gott. Jeder Mann, der beim Beten oder beim prophetischen Reden eine Kopfbedeckung trägt, entehrt dadurch sein Haupt. Jede Frau dagegen, die mit unverhülltem Haupte betet oder prophetisch redet, entehrt dadurch ihr Haupt, denn sie steht damit auf völlig gleicher Stufe mit einer Geschorenen. Denn wenn eine Frau sich nicht verschleiert, so mag sie sich auch das Haar abschneiden lassen. Ist es aber für eine Frau schimpflich, sich das Haar kurz zu schneiden oder es sich ganz abscheren zu lassen, so soll sie sich verschleiern. Der Mann dagegen darf das Haupt nicht verhüllt haben, weil er Gottes Abbild und Abglanz ist. Die Frau aber ist der Abglanz des Mannes. Der Mann stammt ja doch nicht von der Frau, sondern die Frau vom Manne. Auch ist der Mann ja nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Deshalb muss die Frau Herrschaft auf dem Haupte tragen, um der Engel willen. Sonst steht jedoch weder die Frau gesondert vom Mann, noch der Mann gesondert von der Frau im Herrn da. Denn wie die Frau aus dem Manne entstanden ist, so wird wiederum der Mann durch die Frau geboren. Alles aber ist von Gott ausgegangen. Urteilt für euch selber. Ist es schicklich, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Und lehrt euch nicht schon euer natürliches Gefühl, dass wenn ein Mann langes Haar trägt, es eine Schmach für ihn ist, während wenn eine Frau langes Haar trägt, es eine Ehre für sie ist? Denn das lange Haar ist ihr als Schleier gegeben. Will aber jemand durchaus auf seiner abweichenden Meinung bestehen? Wir kennen eine solche Sitte nicht und auch die Gemeinden Gottes überhaupt. Die folgenden Anordnungen aber treffe ich, weil ich es nicht löblich finde, dass eure Zusammenkünfte euch nicht zum Segen, sondern zur Schädigung gereichen. Zunächst nämlich höre ich, dass, wenn ihr in einer Gemeindeversammlung zusammenkommt, Spaltungen unter euch bestehen. Und zum Teil glaube ich es wirklich. Es muss ja doch auch Parteiungen bei euch geben, damit die Bewährten unter euch erkennbar werden. Wenn ihr also an einem Ort zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen seine eigene Mahlzeit vorweg, sodass der eine hungrig bleibt, während der andere trunken ist? Habt ihr denn keine Häuser, um dort zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes? Und geht ihr darauf aus, die Unbemittelten zu beschämen? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch etwa loben? In diesem Punkte sicherlich nicht. Denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch auch überliefert habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Dies ist mein Leib für euch. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer daher in unwürdiger Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird sich am Leibe und am Blute des Herrn versündigen. Jedermann prüfe sich also selbst und esse dann erst von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer da isst und trinkt, der zieht sich selbst durch sein Essen und Trinken ein Strafurteil zu, wenn er den Leib nicht unterscheidet. Deshalb gibt es unter euch auch Schwache und Kranke in so großer Zahl, und gar so viele sind schon entschlafen. Wenn wir aber mit uns selbst ins Gericht gingen, so würden wir kein Strafurteil empfangen. Indem wir jedoch ein Strafurteil empfangen, werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt zusammen verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn jemand Hunger hat, so esse er zu Hause, damit ihr durch eure Zusammenkünfte euch kein Strafgericht zuzieht. Das Weitere werde ich anordnen, wenn ich komme. Vorbemerkung: Das Kennzeichen der gottgewirkten Geistesgaben. In Betreff der Geistesgaben aber will ich euch, liebe Brüder, nicht im Unklaren lassen. Ihr wisst von eurer Heidenzeit her, da waren es die stummen Götzenbilder, zu denen ihr mit unwiderstehlicher Gewalt hingezogen wurdet. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der im Geiste Gottes redet, sagt: Verflucht ist Jesus. Und keiner zu sagen vermag: Jesus ist der Herr, außer im Heiligen Geist. Verschiedenheit der Geistesgaben, aber nur ein alles wirkender Geist und ein Zweck. Es gibt nun zwar verschiedene Arten von Gnadengaben, aber nur einen und denselben Geist. Und es gibt verschiedene Arten von Dienstleistungen, doch nur einen und denselben Herrn. Und es gibt verschiedene Arten von Kraftwirkungen, aber nur einen und denselben Gott, der alles in allem wirkt. Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Besten verliehen. So wird dem einen durch den Geist Weisheitsrede verliehen, einem anderen Erkenntnisrede nach Maßgabe desselben Geistes, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen Heilsgaben in dem einen Geiste, einem anderen Verrichtung von Wundertaten, einem anderen Weissagung, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen mancherlei Arten von Zungenrede, einem anderen die Auslegung der Zungenrede. Dies alles wirkt aber ein und derselbe Geist, indem er jedem eine besondere Gabe zuteilt, wie er will. Veranschaulichung durch das Gleichnis vom Menschenleib und seinen vielen Gliedern. Denn wie der Leib eine Einheit ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber trotz ihrer Vielheit einen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Denn durch einen Geist sind wir alle durch die Taufe zu einem Leibe zusammengeschlossen worden. Wir mögen Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sein, und wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Auch der Leib besteht ja nicht aus einem einzigen Gliede, sondern aus vielen. Wenn der Fuß sagt: Weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leibe, so gehört er darum doch zum Leibe. Und wenn das Ohr sagt: Weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leibe, so gehört es darum doch zum Leibe. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe da das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe da der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedem einzelnen Gliede seine besondere Stelle am Leibe angewiesen, wie es seinem Willen entsprach. Wäre das Ganze nur ein einziges Glied, wo bliebe da der Leib? So aber sind zwar viele Glieder vorhanden, aber es besteht doch nur ein Leib. Das Auge kann aber nicht zu der Hand sagen, ich habe dich nicht nötig. Ebenso wenig der Kopf zu den Füßen, ich habe euch nicht nötig. Ganz im Gegenteil, die scheinbar schwächsten Glieder des Leibes sind gerade notwendig. Und denjenigen Körperteilen, die wir für weniger edel halten, erweisen wir besondere Ehre. Und die weniger anständigen Teile unseres Leibes erhalten eine besonders wohlanständige Ausstattung, deren unsere anständigen Glieder nicht bedürfen. Ja, Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem weniger wichtigen Gliede desto größere Ehre zugeteilt hat, damit keine Uneinigkeit im Leibe herrsche, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied besonders geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Anwendung des Bildes auf die gottgeordnete Gliederung der Gemeinde. Ihr aber seid Christi Leib, und jeder Einzelne ist ein Glied, daran nach seinem Teil. Und zwar hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens die einen zu Aposteln, zweitens zu Propheten, drittens zu Lehrern, sodann Wunderkräfte, sodann Gaben der Heilung, Hilfeleistung, Verwaltungsgeschäfte, mancherlei Arten von Zungenreden. Sind etwa alle Apostel, etwa alle Propheten, alle Lehrer, besitzen etwa alle Wunderkräfte, haben etwa alle Heilungsgaben, reden alle mit Zungen, können alle die Zungensprache auslegen? Ohne Liebe sind auch die höchsten Geistesgaben wertlos. Strebet nun eifrig nach den höchsten Gnadengaben. Und jetzt will ich euch noch einen ganz unvergleichlichen Weg zeigen. Herr, danke für deine Bewahrung, deine Führung und deine Gaben. Hilf uns, Versuchungen zu erkennen und ihnen zu widerstehen. Lehre uns, in Einheit zu leben, einander zu achten und unsere Gaben treu für dein Reich einzusetzen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Überlege heute, welche Gabe hat Gott mir gegeben und wo kann ich sie konkret einsetzen? Wähle eine kleine Handlung, die diese Gabe sichtbar macht. Ein ermutigendes Wort, ein Gebet, eine helfende Tat, ein Dienst im Hintergrund. Bis morgen und vergiss nicht, Gott bewahrt dich in der Versuchung und gebraucht dich im Dienst.